Herzlich willkommen bei Ach was, dem Podcast für alle, die Lust auf die Geschichten hinter allem haben. Mein Name ist Gunda Windmüller und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich habe direkt eine Frage. Was fällt dir ein, wenn du an Braun denkst? Also magst du die Farbe? Denkst du vielleicht an die Möbel deiner Großeltern, an deinen Lieblings-Trenchcoat oder an Faschos? Wir haben ja oft ganz persönliche Geschichten zu Farben, haben eine Lieblingsfarbe, eine geht gar nicht Farbe. Denn Farben, klar, sind nie neutral. Sie haben Geschichten. Sie haben persönliche Geschichten, aber eben auch gesellschaftliche. Denn Farben stehen für etwas, für Stimmungen, für Emotionen, Bedeutungen und auch Ideologien. Und deshalb gucke ich mir heute mal eine Farbe an, die zwar überall ist, aber zugleich auch ein ziemliches Imageproblem hat. Die Farbe Braun. Es gibt ja wirklich viele schöne Dinge, die braun sind. Also zum Beispiel Kaffee, der FC St. Pauli, Schokolade, Zimt. Aber klar, es gibt auch viele unschöne Dinge, die braun sind. Schmutz, Fäkalien, Faschismus. In der Natur kommt Braun überall vor. Also die Erde ist braun, das Laub im Herbst ist braun, Pilze, Füchse und Eichhörnchen. Aber mal abgesehen von der Natur, was ist denn mit der Kultur? Also wann wurde in der Kultur zum ersten Mal die Farbe Braun ganz bewusst eingesetzt? Dazu eine kleine Geschichte. Am 12. September 1940 war der 18-jährige Marcel Ravidat mit seinem Hund in der Nähe des Dorfes Montignac in der Dordogne im Südwesten Frankreichs unterwegs. Die beiden kamen an einem umgekippten Baum vorbei und der Hund fing an, am Wurzelwerk des Baumes zu graben. Dort entdeckte Marcel dann eine Art Höhleneingang. Er holte seine Freunde Jacques, Georges und Simon dazu. Die Jungen dachten zuerst, sie hätten so eine Art heimlichen Zugang zu einem Herrenhaus, was in der Nähe liegt, gefunden. Aber was sie fanden, als sie die Höhle schließlich betraten, war etwas völlig anderes. Es waren über 600 Malereien. Die ganzen Wände waren voll mit Tieren wie Auerochsen, Hirsche, Kühe, aber auch Pflanzen. Die waren gezeichnet mit so schwarzen Umrissen und die waren braun ausgemalt. Was die Jungs dort sahen, wurde ein paar Jahrzehnte später zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Denn sie hatten jungsteinzeitliche Zeichnungen entdeckt und die waren ungefähr 17.000 bis 22.000 Jahre alt. Unsere Vorfahren hatten dafür Farben aus Manga und Eisenoxid zusammengemischt. Heraus kam eine braune Farbe und damit sozusagen die erste offizielle Farbe der Kunst. Auf Instagram zeige ich euch ein paar der Zeichnungen. Was ich euch dort auch noch zeige, sind ein paar Bilder von Caravaggio, dem Großmeister des Braunen in der Kunst. Ich war vor über 20 Jahren mal in Rom und habe dort in der Kirche Santa Maria del Popolo die Kreuzigung des Petrus von Caravaggio gesehen. Auf dem Bild sieht man, wie Petrus, der nicht auf die gleiche Art und Weise wie Jesus sterben wollte und daher kopfüber gekreuzigt wird, von seinen Henkern an eben jenes Kreuz gebunden wird. Die Kleidung der Henker sticht total heraus aus dem Bild, denn da sind Farbtupfer von Weiß, Grün und Rot zu sehen. Aber ansonsten ist das Bild einfach sehr braun. Caravaggio war sehr dafür bekannt, nicht eben wie viele seiner Zeitgenossen üppig mit Gold zu malen, sondern Erdfarben zu benutzen. Also ganz karge Hintergründe damit darzustellen mit viel Schatten und nackter, schmutziger und dadurch auch bräunlich schmutziger Haut. Der Stil seiner Bilder wird als Tenebrismus in der Kunstgeschichte bezeichnet. Tenebroso ist italienisch und heißt finster und dunkel. Hierbei werden so Schwarz-, Grau- und Brauntöne genutzt, um ganz, ganz intensive Kontraste zu erzeugen. Also damit macht man so einen dunklen, schattigen Hintergrund und kann dann Figuren gestalten vor diesem Hintergrund, die wie ausgeleuchtet wirken, weil sie sich eben aus diesen starken Schatten so hervorheben. Mit Braun. Braun als Bühne des Lebens, wenn man so will. Für einen anderen Maler des Barock war Braun allerdings nicht nur die Bühne, sondern sozusagen der Hauptdarsteller. Der Niederländer Rembrandt galt ganz ähnlich wie Caravaggio, der übrigens mal aktenkundig geworden ist, weil er einen Teller mit heißen Artischocken auf einen Gastwirt geworfen hat, als ziemlich grob und cholerisch. Er soll sogar 25 Prozesse geführt haben. Aber okay, das nur nebenbei bemerkt, denn was er vor allem tat, war braun malen. Er Er hat Braun wirklich in allen Schattierungen verwendet. Also es war wirklich seine absolute Go-To-Farbe, könnte man sagen. Und zwar nicht nur für Hintergründe, sondern auch für Gegenstände und Figuren. Und das ist eben auch etwas ungewöhnlich, denn wer malt schon Menschen in brauner Kleidung? Also dazu muss man zuerst mal fragen, welche Menschen wurden denn überhaupt gemalt? Naja, die es sich leisten konnten. Das waren Handelsleute und Adlige. Aber hast du schon mal einen braun gekleideten König gesehen oder ein braunes Herrscherporträt? Naja, das kommt auch nicht von ungefähr, denn reisen wir noch mal eine Runde. Und zwar ungefähr 400 Jahre und zwar wieder nach Süden ins 12. Jahrhundert nach Italien. Dort wird in Umbrien, etwas südlich von Perugia, ein Junge namens Giovanni di Pietro di Bernardone geboren. Der Name wird den wenigsten etwas sagen, aber der Name, unter dem er bekannt wird, schon. Das war Franz von Assisi. Der letzte Papst hat sich sogar nach ihm benannt. Und Franz von Assisi wurde berühmt, weil er eben einen Orden gründete, der nach ihm benannt ist, die Franziskaner. Die gibt es heute noch. Und der Orden ist heute wie damals bekannt für seine Dienste an den Armen. Und ihr Habit, also die Mönchskutte, symbolisierte eben genau diesen Dienst an den Armen. Und du ahnst es, die Mönchskutte war braun. Denn braun stand eben für die einfache, für die ungefärbte Kleidung der armen Bevölkerung und war so für die Mönche so eine Art Identifikationsmarker und Zeichen ihrer politischen Haltung. Denn braun galt als Farbe der unteren Schichten, im Gegensatz eben zu den teuren Farben wie Rot und Blau. Farben symbolisierten Status. Und deswegen wollten die Herrschenden auch entsprechend dargestellt werden in leuchtenden Farben und sich so repräsentieren und natürlich überhaupt nicht in Braun. Denn Braun war arm. Städte wie Florenz, Venedig und Brücke wurden auch so wahnsinnig reich, weil sie eben mit Farben oder gefärbten Stoffen handelten. Lass uns die Zeit nochmal spulen. Und zwar 700 Jahre vor. Denn da wird Braun auch wieder zur Farbe einer politischen Haltung. In der Weimarer Republik wird es die Farbe der Nationalsozialisten. Braun symbolisiert Heimat und Boden, das waren ja ganz zentrale Begriffe in der Nazi-Ideologie. Die SA, also die Sturmabteilung, trug braune Uniformen und wurden entsprechend Braunhemden genannt. Und die Parteizentrale der NSDAP in München wurde Braunes Haus genannt. Ja, so wurde Braun sozusagen zur Chiffre des Faschismus. Und klar, dass das auch die Einstellung Braun gegenüber ganz nachhaltig geprägt hat. So wurde vor ein paar Jahren Pantone 448C zur hässlichsten Farbe der Welt gewählt. Guckt sie euch gerne mal bei Instagram an und bildet euch eure eigene Meinung. In Australien jedenfalls sollten RaucherInnen abstimmen und sie fanden das Opaque Couché, wie diese Farbe genannt wird, sie an Dreck, Kot und Tod erinnert. Und so entschied damals die australische Regierung, 448C mit Schockfotos zusammen auf Zigarettenschachteln zu drucken. Eben in der Hoffnung, dass farbpsychologisch so eine Art Abwehrmechanismus greift. In der Farbforschung gilt Braun eigentlich als verlässlich, als behaglich, stabil und gemütlich. Also als verlässlich, aber vielleicht auch ein bisschen altbacken. Wie in der Wirtschaftswunderzeit, wo ein Möbelstil, der sogenannte Gelsenkirchener Barock, sehr beliebt war. Das waren so riesige Schrankwände, Sessel und Kommoden im ja so altdeutschen historisierenden Stil und die waren allesamt braun. Tja, und jetzt? Braun ist in. Es heißt nur nicht so, sondern Camel, Beige, Karamell, Zimt oder Mokka. Vielleicht ist das so ein bisschen der Versuch, den Image-Schaden zu rebranden. Etwas küchensoziologisch vielleicht, aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, dass das auch so eine Art Ausdruck der ganzen Krisen und Katastrophen der letzten Jahre ist. Wir sehnen uns nach Erde, Natur, Verlässlichkeit, Gemütlichkeit, Biedermeier, aber eben in Thousand Shades of Brown. Ach so. Und falls du dich zufällig gefragt haben solltest, warum ausgerechnet so ein linker Fußballclub wie der FC St. Pauli in Braun aufläuft, die Vereinsgründung war 1909 und es war 11 Jahre vor Gründung der NSDAP. Und das war sie schon. Die erste Folge von Ach was, der Podcast mit ganz kurzen Geschichten über alles. In der nächsten Folge, da geht es ums Rülpsen. Was ein deutscher Theologe damit zu tun hat, erfährst du übernächste Woche. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere, teile oder schicke sie einer Person, mit der du gerne Kaffee trinkst. Bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen.